Hier ist Wettbrötchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
So Leute, denkt dran, das hier ist eine Erwachsenenveranstaltung. Zuhören und mitmachen erst ab 18 und ihr wisst, Sportwetten können süchtig machen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Hilfe, dann geht zu buwei.de. Den Link findet ihr auch immer in den Shownotes. Unter der Woche war Pokal und unsere Mannschaften haben es tatsächlich geschafft, weiterzukommen. Ach du liebe Güte, wann ist das letzte Mal passiert? Und die Dodgers haben die World Series gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nach Los Angeles. Hier ist das Wettbrötchen mit einer neuen Ausgabe an Halloween. Hallo Hadi.
Salam alaikum. Einen wunderschönen guten Tag.
Und hallo Basti.
Hallo, guten Morgen, Deutschland.
Habt ihr eure Terrorclown-Masken auf?
Ich habe meine Maske auf, ja.
Ja?
Seit gestern Abend, ja.
Hast du in der Maske geschlafen?
Ich habe in der Maske geschlafen, bin damit auch noch durch Frankfurt gelaufen und habe Leute erschreckt.
Erschrecken sich die Leute in Frankfurt noch vor Terrorclowns?
Nee, die Frankfurt-Fans nicht, die Gladbacher haben, glaube ich, schon ein bisschen Angst vor dieser Maske jetzt mittlerweile.
Alles klar. Also, wir sprechen natürlich ein bisschen über den Pokal, blicken aber auch voraus, wie ihr das von uns kennt. Und wir können ja gerne mal mit eurem Spiel gestern Abend anfangen. Mit 2:1 gewinnt die Eintracht gegen Gladbach, nachdem sie 75 Minuten in Unterzahl spielen musste. Und ich muss zugeben, ich habe das nur mit so einem halben Auge in der Konferenz mitbekommen. Mir war nicht bewusst, wie spektakulär beziehungsweise aufreibend dieses Spiel für euch war. Für mich kam es halt einfach wie ein, ja, die Eintracht hat halt 2:1 gewonnen rüber. Hab dann aber eure Reaktion und die von anderen auf Social Media, in diesem Höllenloch Social Media mitbekommen und dachte, ah, ein Glück, dass ich morgen mit Basti und Hadi spreche, die mich mitnehmen können, was denn da passiert ist. Mach das mal.
Ich versuche das eigentlich ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen zu sortieren, weil das schon auf jeden Fall gestern eine richtige Chefsache war, wie die Eintracht da das Ding gedribbelt hat. Wenn du mal bedenkst, dass du wirklich 75 Minuten in Unterzahl, Gladbach ist jetzt auch nicht so schlecht drauf. Da hast du eigentlich gedacht, uiuiuiui, vor allem wenn du dann so diese paar Ballstaffetten da von Gladbach gesehen hast und gehofft hast, dass du da nicht irgendwie relativ kurzfristig dann plötzlich in Rückstand gerätst, dann gehst du dann 1:0 in Führung und wie du 1:0 in Führung gehst, überragend gemacht, dann kassierst du das 1:1, aber es hat nie so wirklich gewirkt, dass du ein Mann weniger warst. Und dann, wird dann King Omar Marmoush eingewechselt und ja, keine Ahnung, was für ein Gefühlschaos das da gestern war. Ich bin immer noch so ein bisschen, wie gesagt, am Sortieren und war schon Heavy Metal auf jeden Fall.
Es kam für mich als neutralem Zuschauer, wie gesagt, der das dann nicht ganz gesehen hat, kam das überhaupt nicht rüber. Also dieser Unterschied zwischen Fan im Stadion und auf der Couch bräsig irgendwie mit halbem Auge die Konferenz gucken, ist ja dann doch noch vorhanden. Ein Glück.
Ja gut, aber du sagst ja selber, du hast die Konferenz A geschaut und B nur mit einem halben Auge. Also fehlen dir da ein paar Augen.
Eben, ich war baff erstaunt, als ich das dann mitbekommen habe.
Wieso guckst du überhaupt Konferenz, wenn die Eintracht gegen Gladbach spielt und ihr schon einen Tag vorher gespielt habt?
Ja, es waren ja auch andere hochinteressante Spiele dabei.
Zum Beispiel? Da fängt's an.
Freiburg gegen HSV?
Klar.
Ja. Hertha Heidenheim müssen wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Warum sollte ich mir die Eintracht gegen Gladbach als Einzelspiel angucken, wenn es die Konferenz gibt?
Ja, hättest du mal gemacht auf jeden Fall.
Ja, 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 aber...
Das war schon krass. Also ich glaube, was ein bisschen da reinspielt, ist dieses, wir hatten ja bei Union Berlin auch rote Karte und dann hast du am Ende gefühlt dieses Spiel verloren. Das Tor wurde dann doch zurückgenommen, hast nochmal einen Punkt geholt, aber du warst schon irgendwie in so einem Mini-Abwärtstrend, dass du nicht wusstest, okay, wo geht die Reise hin? Und das Spiel gegen Gladbach ist auch sportlich wichtig als Standortbestimmung. Wie ist die Eintracht drauf? Wie nimmt die Eintracht jetzt diese immer alle drei Tage spielen Phase jetzt an? Und dann ist natürlich, wenn du in so einer Phase bist, wo du alle drei Tage spielst, Europapokal, DFB-Pokal, dazwischen Bundesliga, eine rote Karte in der 15. Minute ist natürlich eigentlich tödlich. Dann hast du Gladbach hier, die kommen hier mit 5.000, 6.000, die auch dieses Spiel brauchen. In der Bundesliga läuft's bei denen nicht, dann ist ja so ein Pokalwettbewerb ideal, um ein bisschen die Stimmung aufrechtzuerhalten. Das heißt, du hast eigentlich einen Gegner, der auch irgendwie Aktien hat. Dann hast du nach 15 Minuten rote Karte und denkst, ja, fuck. So, fuck. Es ist eh schon irgendwie ein bisschen der Wurm drin gewesen in den letzten beiden Spielen und jetzt noch das dazu. Hast du halt wirklich gedacht, das ist jetzt so eine Phase, wo der Flow so ein bisschen verloren geht und das Gegenteil ist passiert. Die Eintracht hat unfassbar gekämpft. Die Eintracht hat dieses Spiel so gestaltet, dass du nicht gemerkt hast, dass die Eintracht einer weniger ist. Die war eigentlich spielbestimmt und dann machst du zwei überragende Tore. Die Mannschaft haut sich rein, dann hast du den einen oder anderen jungen Spieler, der eine ungewohnte Position einnehmen muss. Du hast, wie gesagt, eh eine andere Systematik in dem Spiel, weil du einer weniger bist und trotzdem, ja, ich glaube, kann man sagen, dominierst du dieses Spiel größtenteils und gewinnst das am Ende und das Publikum hat das wahrgenommen, das Publikum war da, das war richtig laut, das war einfach Pokal, Flutlicht, Gladbach mit 10 Mann dieses Spiel gewonnen und es war unglaublich wichtig. Also ich hatte das Gefühl, dass nach dem Spiel die Leute anders drauf waren als sonst. Es war irgendwie eine dieser Nächte. So, es war eine dieser Nächte, wo was Besonderes passiert ist, was als Eintracht-Fan ja dann nochmal doppelt geil ist, weil du hast immer diese Magic dann in diesem Stadion und du hast einfach ein Spiel gehabt, was nicht irgendwie just another Pokalrunde war, sondern da war schon was drin. Und das hast du während dem Spiel und nach dem Spiel hast du das krass gemerkt.
Also so ein Ding, wo man halt auch in 3 Jahren noch dran denkt und sagt, yo, das war geil.
Hey, das Ding ist, ich höre, ich komme gar nicht gerade raus aus dem Strahl. Was ist Omar Marmoush eigentlich für ein Ey, das ist unglaublich, wirklich. Unglaublich. Ich wünsche, ey, das ist, ich, wirklich, wie der dort diese 4 Gladbacher einfach, die rutschen immer noch beim Strafraum ja. rum.
Ja, war aber auch schnell hin und her gespielt zwischen den beiden.
Ey, das ist wirklich ohne Scheiß. Way, yo, sagen wir da nur.
Das war,
boah.
Das
ich glaube, Hardy, dass du ausnahmsweise heute dann Motherfucker auch aussprechen darfst.
Ey, Omar Marmoush ist ein absoluter Motherfucker, ohne Scheiß. Dieser Typ, ey, das ist vor allem, wenn man sich eine Maske vorbereitet vorher, ja, dann hat man schon so dicke Dinger in der Hose, dass man... Ich will gar nicht wissen, wie der geguckt hat, als der Topmüller ihm gesagt hat, hier, du sitzt auf der Bank und der sich trotzdem die Maske bereitgelegt hat, von wegen, ja, ja, mach du mal, kein Problem, ich ruh mich mal 45 Minuten aus. Und dann kommt er da und das ist, ey, das ist zu heftig. Wirklich, richtige Chefsache, was die Eintracht da gemacht hat. Und
vor allen Dingen finde ich, dass wow. Also wenn du die Maske ansprichst, ich finde auch geil, dass Kawa Santos die ihm gebracht hat. Weil er ist ja einer derjenigen, wo man sagen kann, boah, der hätte allen Grund nicht so gut drauf zu sein. Der spielt überragende Spiele und ist jetzt einfach wieder zweiter Torwart und könnte ja. auch eventuell in so einen Schmollmodus gehen. Aber nein, der ist einer der ersten gewesen, die in der Jubeltraube waren. Du hast nach dem Spiel Szenen gehabt, wo Dino Toppmöller endlich mal komplett aus sich rausgekommen ist und die Tribüne angejubelt hat. Dann hast du direkt nach dem Spiel einen Kreis, wo du halt gemerkt hast, die Mannschaft nimmt auch wahr, dass das was Besonderes war. So, das war einfach wirklich eine krasse, krasse, krasse Leistung. Und das hast du der Mannschaft auch angemerkt. Also das war auch nach dem Spiel bei dem Feiern mit den Fans keine normale Situation, sondern jeder hat da gedacht, ey, Respekt. Also Respekt, dass ihr diese Nummer zieht, weil du kriegst ja auch noch den Ausgleich. Also du gehst in Führung, in Unterzahl, dann rettest du dich in die Halbzeit, kommst aus der Halbzeit, kassierst dann das 1-1 und danach so eine Phase, wo Gladbach noch 1-2 Chancen hatte, wo du denkst, ja, scheiße, jetzt geht vielleicht die Kraft weg mit 10 Mann und es ist auch alles verständlich. Aber nein. Du kannst dann...
Nein, Digga, nein.
Am Ende musst du dieses Spiel sogar noch 3-4-1 gewinnen.
Genau. Also das ist ja das Krasse.
Locker noch 2 Torhüter machen können.
Vielleicht ist es so ein Beispielspiel für etwas, wo die Mannschaft gesagt hat nach der frühen roten Karte, jo, jetzt erst recht, gibt's ja. Na, ja. Dass dann gesagt worden ist, so, jetzt bündeln wir nochmal alle Kräfte und jetzt zeigen wir denen trotzdem, dass wir stärker sind. Was hat das für Implikationen für Gladbach?
Ehrlich gesagt, als Gladbach-Fan wäre ich richtig sauer.
Ja,
richtig sauer.
Weil du hast wirklich zu keinem Zeitpunkt in diesem Spiel gemerkt, dass die einer mehr sind. Weil das war ja eine Chance für Gladbach gewesen. Die Stimmung ist nicht so gut, aber wenn du dann in Frankfurt im Pokal weiterkommst.
Ich wollte gerade sagen, auswärts schon in Frankfurt, Punkt, das wäre schon irgendwie ein Turning Point gewesen für Gladbach und auch für Seoane, ne? Dass mal ein Erfolgserlebnis da ist.
Ja, eben. Und das hast du der Mannschaft von Gladbach überhaupt nicht angemerkt. Das Tor, was die machen, ist mehr oder weniger ein ganz normales, Zufall will ich nicht sagen, weil es war geil gemacht, aber es ist kein Tor des Willens gewesen, sondern es ist im Endeffekt abgelegt und dann schließt er vom 16er und trifft den Ball ideal. Aber es gab keinerlei Phasen, wo du gesagt hast, okay, Gladbach erzwingt jetzt dieses Tor oder Gladbach hat einen Plan. Sondern ich habe das Gefühl, Gladbach wusste trotzdem nicht genau, was sie machen sollen. Das war schon einigermaßen merkwürdig und die Gladbach-Fans haben nach dem Spiel auch wirklich wütend reagiert. Also meiner Meinung nach auch zu Recht. Weil wir können sie einfach hier loben, dass sie es gut gemacht haben, aber du musst halt auch dazu sagen, dass Gladbach das nicht gut gemacht hat.
Was haben sie gemacht?
Mannschaft ausgepfiffen.
Ah, okay.
Und dann diese üblichen Szenen, die du da halt hast, wo jemand wütend am Zaun
richtig schreit. Richtig so.
Ja, die haben Klim Kleindienst. Den haben sie ausgeführt. Tim Kleindienst, unser Nationalstürmer. Geil.
Aber der kann am wenigsten dafür, oder?
Ja, gut, dann kann keiner was dafür.
Ja, weiß.
Er ist doch die Hoffnung.
Ja, aber vielleicht ist das ist ja nicht das Problem von Tim Kleindienst, dass er die einzige Hoffnung von Gladbach ist, sondern vielleicht ist das Problem von Gladbach eher, dass Tim Kleindienst die einzige Hoffnung ist.
Ehrlich gesagt, absolut. Ich finde, für Gladbach reicht sogar noch. Aber dass der für Deutschland
die Hoffnung, ich sag doch, das ist ja
Diskussion nicht wieder.
Das ist doch das Lustige an dieser ganzen. Doch, das ist doch das Lustige an dieser ganzen Geschichte.
Das habe ich mir gestern auch oft gedacht. Ich habe gedacht, okay, hier spielt ein deutscher Nationalstürmer. Dann weißt du aber auch Bescheid, Alter.
Ja.
Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Gladbach hat auf jeden Fall ein Päckchen zu tragen gerade. Ich finde, dass man das in dem Spiel gemerkt hat. Also ich finde, man hat als Gegner-Fan gesehen, okay, bei denen stimmt irgendwas nicht komplett. Also die sind jetzt nicht so, dass sie sich komplett haben fallen lassen, aber da ist schon viel Sand im Getriebe, das muss man schon sagen. Gehört halt auch dazu, aber ist egal, weil am Endeffekt
Aber euch kann es dreimal egal sein.
Ja, wie gesagt, am Endeffekt macht die Eintracht trotz Ausgleich dann weiter und gewinnt dieses Spiel mitten in diesen englischen Wochen und das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert gewesen. Also das ist nicht ein Sonderspiel gewesen, sondern es ist halt einfach reingequetscht in diese ganzen Spiele, die jetzt stattfinden. So. Und dafür war es schon geil, dass du gesehen hast, okay, ey, die geben keinen Fick, so, die geben keinen Fick, selbst wenn es mal irgendwie komisch läuft, wie bei Union. Und dann eine rote Karte und Theat war danach auch Teil dieser Jubeltraube, dass die Spieler zu ihm gegangen sind, weil sie wahrscheinlich gewusst haben, der hat ein schlechtes Gewissen. 2 rote Karte hintereinander. Also der war, glaube ich, nicht so gut gelaunt und das hat die Mannschaft auch aufgefangen. Also da hast du auch gesehen, in der Mannschaft stimmt's. Ja, aber having said that, am Ende zählt's alles nicht, wenn du am Samstag nicht gegen Bochum gewinnst. So, da will ich das auch wieder sehen, ehrlich gesagt.
So ist das. Ich habe aber eine gute Nachricht für Gladbach-Fans. Absteigen werdet ihr nicht. Das kann ich jetzt, glaube ich, aus erster Hand nochmal unterstreichen, nachdem ich Holstein Kiel in Müngersdorf gesehen habe, jetzt im Pokal, muss ich sagen, da wäre mir nicht Angst und Bange um Borussia Mönchengladbach, weil da gibt's 3 Mannschaften, die schlechter sind. Und Kiel als Bundesligist, da dachte ich halt echt so, wow, das ist aber ein
Schlechter Bundesligist.
Ein Bundesligist, wie ich ihn so auch tatsächlich selten in Erinnerung habe. Also, das war ein schlechter Auftritt. Und der FC gewinnt 3-0. Das war mal wieder ein bisschen was, wo du sagst, boah, es war ein bisschen auch vielleicht sogar ähnlich wie bei euch, ein bisschen was für die Seele. Also nicht, dass diese Überemotionen gab und dass man sagt, boah, wie geil und zurückgekommen und gekämpft und bla und bla. Nee, das war es eigentlich nicht. Das Spiel an sich war eigentlich ein Terrorfußballspiel und so ein Beamtenfußballspiel. Aber dass du dann am Ende deutlich gewinnst, weiterkommst, ein bisschen Kohle bekommst, das hat dann doch nach den letzten Wochen ganz gut getan. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob es für uns auch wirklich das ideale Ergebnis war, dass wir weitergekommen sind. Weil jetzt natürlich...
Ist das jetzt der Schalke-Jens-Keller-Effekt, dass immer wenn du denkst, jetzt ist der Trainer weg, gewinnt er ein Spiel und dann läuft es weiter?
Kann sein. Und er hat ja nochmal System umgestellt. Ne, wir haben jetzt zum ersten Mal mit Dreierkette gespielt, also drei nach vorne und fünf nach hinten. Das sah stabil aus oder stabiler als das, was in den letzten Wochen passiert ist. Aber wie gesagt, Kiel hat das auch nicht gut gemacht und Kiel hat da auch nichts gefordert. Also ich bin mal gespannt. Wir spielen jetzt am Wochenende in Berlin bei Hertha. Da sieht das ganz anders aus und dann reden wir mal weiter. Aber trotzdem hat das am Dienstagabend gut getan und hat mir ein kleines Lächeln in die Fresse gezaubert, wo ich gesagt habe, hurra. Danke, erster FC Köln. Endlich mal wieder ein schöner Abend in Köln-Müngersdorf.
Vielleicht kann ja jetzt die Eintracht zu Hause gegen Köln im Pokal gelöst werden.
Vielleicht wäre aber auch schön, wenn der FC zu Hause spielen würde.
Nee.
Doch, du bist doch auch gerne in Köln.
Ja.
Komm doch mal vorbei.
Kommt ihr mal hierher.
Nee, ich habe keine Lust. Ja, das habe ich gestern Abend schon mit einer uns beiden bekannten Freundin geschrieben, die emotional in dieses Spiel bei euch involviert ist, weil ihr Freund Gladbacher ist. Du weißt, von wem ich rede.
Ja.
Die hat mir dann erzählt, und das fand ich ganz, ganz interessant, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass sie das Spiel mit ihm zusammengeguckt hat. Auf der Haupttribüne, nebeneinander sitzend. Könnt ihr euch das vorstellen?
Vorm Spiel getroffen.
Ah, okay. Ich könnte das, glaube ich, nicht.
Wir haben doch auch schon zusammen auf der Tribüne gesessen.
Jo, wir sind ja nicht in einer Beziehung.
Naja, ein bisschen schon.
Ja, nee, das finde ich was anderes. Zwei Kumpels nebeneinander finde ich was anderes als mit seinem Partner das zu gucken. Weiß ich nicht. Ja. Hätte ich zu viel Angst, dass ich Scheiße baue. Weißt du? Aber ja, gut. Passiert.
Ey, Basti, gestern, als er da diesen einen Schritt nach links macht und das Ding da oben links reinnagelt, wie laut warst du?
Laut weiß ich gar nicht, aber es war sehr unübersichtlich. So, es war sehr unübersichtlich, weil dann ist alles geplatzt, weil es war die ganze Zeit Anspannung da oben, wie lange nicht, was auch geil war. Und dann gib ihm. Also ich hatte sehr viele verschiedene Leute im Arm dann. Einer hat auch, glaube ich, einen Ellbogen ins Gesicht bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Also nicht von mir, sondern aber einer stand dann, liebe Grüße an Yanni is Money, der stand dann da ein bisschen verletzt, sag ich mal, nach diesem Tor.
Ja, ich war nämlich gestern nach langer Zeit wieder im Steher und plötzlich war ich nicht mehr in dem Block, sondern in dem anderen Block hin und her Schieberei. Das war, wie gesagt, Glückwunsch an Köln, Glückwunsch an die Eintracht. Jetzt hoffe ich, dass wir den KSC kriegen und weiter geht die Pokalreise.
Wann ist Auslosung?
Sonntag.
Sonntag Sportschau oder?
Glaube.
Okay. Gut. Es gab aber natürlich auch noch ein Thema, was viele umgetrieben hat, was viele Gemüter erhitzt hat in dieser Pokalrunde, und wir müssen das wahrscheinlich auch mal kurz ansprechen. Es war eine Pokalrunde ohne VAR. Und es gab Entscheidungen wieder mal, wo du gedacht hast, woran liegt es, dass das deutsche Schiedsrichterwesen so arg in der Kritik ist? Und wie kann man oder wie kann man diese Entscheidungen treffen, dass man sich denkt, jetzt hätte man lieber ein VAR. Hab ich mir jetzt nicht gedacht, aber natürlich sagen das Reporter dann dauernd, ja, hier können wir ja nichts machen, wir haben die Bilder, aber der VAR ist nicht in der zweiten Pokalrunde. Ich versuche einen Übergang hinzukriegen, der mir noch nicht so sehr gelingt, weil
ich weiß gar nicht, ob wir einen brauchen, ehrlich gesagt, ja. Weil klar gibt's diese eine Szene bei Hertha gegen Heidenheim, ich fand aber auch allgemein das sehr interessant zu beobachten, weil ich muss sagen, im Stadion gestern war es geil.
Ich sehe es für den FC auch so, wenn ein Tor angezeigt wird, ist es ein Tor.
Ja, oder selbst die rote Karte für die Eintracht. So, es ist eine rote, er zeigt die rote Karte und ich weiß genau, ich brauche jetzt hier gar nicht ans Handy gehen, es ist jetzt eine rote Karte.
Ja.
So, es ist eine rote Karte und es geht weiter und das Tor fällt, Schiedsrichter zeigt nicht mit, und es ist ein Tor. So, ich kann einfach jetzt schreien, und weil gerade bei der Mamouche-Szene, Collins rennt rein, dann ist ein bisschen gewurschtel. In der Situation, dann denkst du ja, gut, wer weiß, ob in diesem kleinen Gefuddel da irgendwas passiert
vielleicht
ist.
Oder der Ball an die Hand gesprungen.
Ist an die Hand, so ist abseits, genau. Fault Götze. Genau. Oder irgendeine Gewurschtelei. Normalerweise, wenn dieser Ball reingeht, hättest du 1-2 Sekunden gewartet und geguckt, ist da irgendwas.
Und danach hätte es mindestens eine Minute gedauert, bis es weitergeht.
So, genau. Also, und jetzt geprüft,
war der Ball über der Torauslinie vorher schon.
Aber nein, zack, boom, bang, der hat das Ding in den Quick reingejagt und 50.000 sind ausgerastet gestern.
Ja.
So, und du konntest auch ausrasten, weil du boom. Einfach wusstest, okay, da ist nichts anderes. So, das ist jetzt einfach ein Tor. Und das war schon geil. Und auch wenn du Spiele so geguckt hast, es ist halt einfach dann besser, aber muss ich auch dazu sagen, ich finde schon, dass man die Auswirkungen vom VAR merkt bei den Schiedsrichtern. Also, dass das für die schwierig ist. Beziehungsweise, dass das an gewissen Stellen nochmal mehr offenlegt, dass die wahrscheinlich durch den VAR noch schlechter geworden sind.
Ja.
Weil die keine Entscheidungen mehr treffen können anscheinend in gewissen Situationen.
Wenn der Fallback wegfällt, sehr schön, merkst du halt, wie viel Leistungsdefizit deutsche Schiedsrichter haben.
Ja, nochmal mehr. Weil es gab, habt ihr die Szene von Dominic Kor gesehen?
Mhm. Ja, entschuldigen Sie bitte. Ganz ehrlich, das allein ist schon eine rote Karte. Also du meinst gegen Musiala, oder?
Das allein ist nicht eine rote Karte, das allein ist eine Anzeige wegen Körperverletzung. Ja.
Du redest von der Musiala-Szene, ne?
Ja.
Ja. Der versucht, den halt spielunfähig zu machen.
Der versucht, dem das Genick zu brechen. Ja.
Ich hab das ehrlich gesagt nicht gesehen. Was hat er gemacht? Der
ist halt einfach ohne alles. Der Ball, weiß gar nicht, war der Ball überhaupt da?
Ja, Musiala hat den Ball. Musiala will anfangen zu dribbeln.
Ja, will anfangen zu dribbeln. Und Dominic Kor kommt angerannt und checkt dem einfach mit der Schulter Richtung, ja, Brust gegen, keine Ahnung, das sieht man nicht genau. Und Musiala schlägt halt ein Salto.
Also ich lese hier, als der Kor gelb gekriegt hat, weil der Kicker schreibt...
Nein, der hat gar nichts dafür gekriegt.
Ach so, weil hier steht nämlich...
Ich schick's dir.
Musiala im Zweikampf mit Kor, der zu forsch heranrauscht und den Techniker robust fault.
Robust fault ist ein Euphemismus auf jeden Fall.
Dann war das wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit.
Ich schick's in die Gruppe. Dann kannst du's
ja, weil ich habe nämlich gelesen gehabt, dass sich Dominic Kor über den Schiedsrichter beschwert hat.
Ja, das Lustigste danach. Der Schiedsrichter hat ein Bayern-Trikot angehabt.
Ja. Hat ein Bayern-Trikot, genau, das habe ich gelesen.
Der Schiedsrichter hätte eine Polizeiuniform anhaben sollen und nicht verhaftet.
Dominic Kor hat schon einen miesen
Kopf. Ja, aber es gab auch, viele, viele Szenen, wo du dachtest, boah, das kann so nicht sein. Und jetzt kommt wahrscheinlich die Szene, auf die Axel hinaus wollte. Das habe ich halt überhaupt nicht geblickt, was da. Ich habe ja auch dann in diversen WhatsApp-Gruppen euch gefragt, was war denn da? Dass Heidenheim irgendwie in der 94. Minute den Ausgleich macht, jubelt, das Tor wird gegeben. Und wenn Heidenheim-Fans im selben Modus waren wie ich, dann werden die schon überrascht gewesen sein, dass man das trotzdem noch zurücknehmen kann.
Ja, nicht nur Heidenheim-Fans. Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass das so möglich ist.
Ich muss jetzt erst mal fragen, um welches Foul ging es? War das dieses Gerangel am Elfmeterpunkt oder war das
war,
vorher was?
Es war vorher. Es war ein Foul, was ich auch durchaus als Foul akzeptieren kann, wenn das auf dem Feld gepfiffen ist. Der Heidenheimer schubst den Berliner mit beiden Armen um im Vorfeld dieses Spielzugs, allerdings ohne Ball und ohne Implikation auf das tatsächliche Tor danach, ungefähr, keine Ahnung, 10 Sekunden bevor das Tor fällt. 10 Sekunden sind auf dem Fußballplatz eine lange Zeit. 10 Sekunden ist nicht, sondern 10 Sekunden ist lang. Und der Schiedsrichter, meines Erachtens, weil es im offenen Feld ist, hat eine super Sicht. Das Spiel läuft weiter, ganz normal läuft das Spiel weiter. Der Linienrichter lässt das Spiel weiterlaufen. Es gibt zu keinem Zeitpunkt in dem gesamten Spielzug eine Interpretationsmöglichkeit für Heidenheim, dass hier irgendwas nachträglich abgepfiffen werden könnte. Es gab keine Proteste von Berlinern. Keiner hat den Arm gehoben. Es wurde nichts angezeigt. Und 10 Sekunden später kommt halt diese Flanke. Paul Wanner, super geiles Tor, steht halt absolut perfekt in der Luft und köpft den Ball ins lange Eck. Unhaltbar, würde ich fast sagen, für den Berliner Torwart. 2:2, 94. Minute, ab zur Eckfahne, alle drehen durch. Linienrichter bewegt sich Richtung Mittelpunkt, also Richtung Mittelkreis. Schiedsrichter zeigt das Tor an, zeigt mit seinem Arm Richtung Mittelkreis. Ganz klares Tor, alles jubelt. Keiner weiß, dass jetzt noch was passieren kann. Und dann schaltet das Bild von Sky natürlich auf diese jubelnden Spieler. Ich weiß also nicht, was in dieser Zeit dann passiert ist, weil ich es nicht gesehen habe. Und das Nächste, was man sieht, ist, dass der Linienrichter und der Schiedsrichter sich unterhalten und das Tor dann aberkannt wird. Und das ist ja erstmal alle Informationen, die du hast. Mehr Infos hast du nicht. So, und du weißt nicht, warum. Es wird ja nicht aufgeklärt. Und nach dem Spiel war dann halt Frank Schmidt am Interview, der dann halt gesagt hat, ja, der hat halt da ein Foul im Vorfeld nicht bewertet, hat das Spiel weiterlaufen lassen, hat nicht abgepfiffen und sich dann, nachdem das Tor gefallen ist, dazu entschieden, ich zeig dieses Foul doch an. Und das ist meines Erachtens eine Sache, die ich noch niemals gesehen habe. Wenn irgendeiner mir ein Beispiel nennen kann, was da halbwegs drankommt, dann wäre ich zufrieden vor VAR-Zeit. Aber ich kann mich an keine einzige Situation, und ich gucke echt seit langer Zeit Fußball und viel Fußball, erinnern, wo im Vorfeld der Torerzielung ein Foul stattgefunden hat, was auf dem Feld bewertet, nicht gepfiffen wurde und dann nach Torerzielung, Moment, wir hatten da hinten einen Foul, das Tor kann doch nicht zählen, nachdem das Tor erst angezeigt worden ist. Ich kenne keine Situation und jeder, der es hört, schickt mir gerne irgendeine Situation, weil die ganzen 5 Minuten Fußballgucker, die dann auf Twitter die große Fresse haben und sagen, das ist doch völlig normal, man kann sich umentscheiden, bis das Spiel wieder angepfiffen ist. Es, für mich ist es, hat das nichts mit Fußball zu tun und ich kenne keinerlei vergleichbare Situationen. Keine. Und in meinem Verständnis wäre wenigstens eine Vergleichbarkeit in 150 Jahren Fußballgeschichte schon einigermaßen wichtig, um verstehen zu können, was da passiert ist.
Ja, ich weiß, und das Ding ist, ich kann das regeltechnisch nicht einordnen. Jetzt wahrscheinlich ist das erlaubt. Vielleicht hat die Kommunikation zwischen Schiedsrichterassistent und Schiedsrichter nicht funktioniert, so dass es gedauert hat.
Der Linienrichter hebt die Fahne nicht.
Ja, das ist jetzt genau das, was ich sagen wollte. Wenn die Kommunikation nicht funktioniert, muss er halt winken.
Ja, also dafür hat er doch die Fahne.
Er muss in irgendeiner Art und Weise anzeigen, hier, da ist jetzt ein Foul, weil der kann ja auch nicht abwarten. Ja, ich gucke jetzt erstmal, ob das Tor fällt.
So, ja, genau.
Der schien ja im VR-Modus zu sein. Wir lassen es also erstmal laufen und da können wir es immer noch bewerten.
Hat er aber
das
nicht.
Das ist das, was ich vorhin
hat
meinte.
Aber, hat aber kein VAR.
Ja, aber er ist vielleicht in diesem Modus drin. Weil der Modus ist ja durch den VAR, ist der Modus ja genau so. Man lässt das erstmal laufen und dann guckt man sich's an. Und dann wird im Nachgang wird dann geguckt, ob im Vorfeld dieses Tores irgendwas war. Und wenn irgendwas war, pfeift man es wieder ab.
Aber das ist ja eine Katastrophe.
Und scheinbar war er in diesem Modus. Ich kann es nicht bewerten, ob er das darf oder nicht. Ich finde es aber merkwürdig. Weil am Ende, wenn ich das Foul sehe und der Schiedsrichter sieht es nicht und ich will, dass das gepfiffen wird, dann muss ich mich bemerkbar machen und nicht abwarten und denken, ja, das kann ich immer noch korrigieren. Und dann warten, weil er wartet ja echt lange. So, er wartet ja sogar diesen Torjubel ab.
Ja, natürlich.
Und das finde ich strange. Und da verstehe ich auch die Wut von Frank Schmidt auf der Pressekonferenz, wenn er sagt, das geht so nicht, weil... Wenn ich mich als Spieler darauf einlasse, ey, hier ist kein VAR und ich habe es ja vorhin gesagt, man muss ballert das Ding rein, dann jubel ich, dann will ich, wenn ich weiß, es gibt kein VAR, auch meine Ruhe danach haben, weil dann pfeift's halt. So
pfeif, ja, vor allen Dingen, dann musst du ja gar nichts mehr pfeifen, dann kannst du ja sagen, ja, warten wir mal ab.
Ja, also keine Ahnung.
Also
ich und auch hier
absolute
hätte eine Erklärung geholfen.
Mhm, aber Kampka hat sich einem Interview verweigert.
Ja, Leute, aber das geht nicht. So, das geht, du kannst die Leute nicht so zurücklassen, weil wenn es eine Erklärung gibt, dann erzähl sie mir doch, dann ist doch die Lage beruhigt. Sag doch einfach, ja, unser Headset hat nicht funktioniert. Ich wollte es ihm in der Sekunde des Fouls mitteilen, dass er ein Foul war, aber es hat nicht funktioniert. Und dann musste ich warten, bis die Szene vorbei. Irgendwas, sag mir irgendwas, was in deinen Gedanken war. Aber so wird das einfach so stehen gelassen. Heidenheim wird einfach damit zurückgelassen. So, die schießen in der 90. Minute hinausgleich. Es wird zurückgenommen. War vielleicht ein Foul, aber die werden komplett im Unklaren darüber gelassen, wie es zu dieser Entscheidungsfindung kam und ob die okay ist. Das geht nicht. Also es geht nicht. Und es ist am Ende ein Spieltag gewesen. Ich fand es geil ohne VAR, muss ich sagen. Aber man hat trotzdem auch gemerkt, ey, es bleibt dabei, dass Deutschland ein Schiedsrichterproblem hat. Und das siehst du dann halt nochmal.
Und zwar ein richtig signifikantes.
Ich meine, bei Stuttgart war es ja ähnlich. So, was ist Daniel Schlager? Also, sorry. Naja. Ja.
Wir sind gespannt. Am Wochenende gibt es wieder den VAR in der Bundesliga und in der zweiten Liga ebenfalls. Und damit wir das alles richtig genießen können, haben wir natürlich für das Wochenende auch wieder einen bunten Sack an Tipps dabei. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal auf unseren Tipp der Woche. Haben uns einen Kracher rausgesucht, Hadi. Unser, hallo?
Ich bin da.
Ach so, das hatte sich angehört, als hättest du gerade ein Beatmungsgerät abgenommen.
Nein. Ich hab mir jetzt 29 Mal nochmal das Dorf von Marmoush angeguckt.
Ach so. Es hat sich angehört, als wärst du gerade aus einem Kälteschlaf erwacht.
Nein. Oh, geil, wie er sich mit der rechten Sohle das Ding auf die linke Sohle legt und einfach diese, ey, ich bin immer noch, keine Ahnung, vielleicht bin ich sogar noch besoffen, ich weiß es nicht.
Ich hoffe nicht. Gut, geil. Also, wir gucken nach vorne, gucken aufs Wochenende und unser Tipp der Woche ist ein Spiel Samstag um 15.30 Uhr, was wahrscheinlich im nicht messbaren Bereich der Einschaltquoten versendet wird. Was tippen wir, Hadi?
Wir sagen, dass Hoffenheim zu Hause Pauli schlägt und alle drei gehen damit. Eigentlich
wir sind bei einer knappen Zweierquote. 1,8, 1,9, 2. Ihr könnt euch natürlich die besten Quoten und die dazugehörigen Statistiken bei wettfreunde.net abrufen. Das solltet ihr eh machen und die Seite bookmarken. Aber Hoffenheim gegen St. Pauli in diesem Quotenbereich, das finde ich schon bemerkenswert. Und erfahrene Wettigel, langjährige Hörer unserer Sendung werden wissen, das ist ein Must-Take von uns. Wir müssen dieses Spiel mitnehmen. Das schmeckt zu lecker.
Wir müssen die Quote mitnehmen.
Ja, ja. Zu hoch, ja. Die Quote ist viel zu hoch und es ist natürlich trotzdem auch ein bisschen Wettlabor dabei.
Ja.
Ja. Gut, klar. Aber also ich bin da tatsächlich, was das Wettlabor angeht, einigermaßen pessimistisch. Ich glaube, da wird nicht viel passieren. Und ganz, also wenn das nicht passiert, dann sollte sich bei Hoffenheim, sollten sich Leute auch mal hinterfragen.
Ja, dann erst, oder was?
Ja, nee, aber dann nochmal.
Ja, nochmal. Also. Ja, ich glaube, das ist ein No-Brainer. Wir waren uns auch ziemlich einig, als wir den Spieltag quotentechnisch durchgegangen sind, ist das die Quote, die direkt geblinkt hat.
Ja.
Gut. Na, sehr schnell sogar.
Da wird der ein oder andere Bucki sich danach erklären müssen.
Was?
Was ist denn da angeboten? Die Leute laufen hier mit dem Geld raus. Was machst du denn?
Hast du was zu verschenken?
Was ist denn?
Ja.
Aber es ist auch natürlich dann wiederum so ein Ding, ne, wo man sagt, merkwürdig. Ja, warten wir mal ab.
Ja, also wie gesagt, unser Tipp ist, dass wir hier einen Heimsieg der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC St. Pauli am Samstag um 15.30 Uhr erleben werden. Wie gesagt, der Quotenbereich so zwischen 1,80 und 2,0. Das ist unser Tipp der Woche. Und wir haben natürlich auch diese Woche wieder einen Gastkoch dabei, der uns ein leckeres Gericht mitgebracht hat. Und da hören wir jetzt mal rein. Habe ich zu früh gedrückt?
Ein bisschen, ja.
War der Finger zu nervös, meine Güte. Basti, wer hat für uns gekocht?
Der Albert Staudt hat für uns gekocht. Freund unserer Sendung, Freund von mir und Hadi. Und ich glaube, die Leute könnten ihn kennen, wenn sie nicht von Eintracht TV kennen oder von seinen sonstigen Publikationen, dann kennen sie auf jeden Fall diesen Ausschnitt hier.
Wir hatten viele Probleme in der Saison mit Verletzten. Hm. Uns fehlt 7% von Stammspielern.
7%?
Ja, also das ist schon ziemlich viel.
Okay.
Ja.
Hört sich mir nicht an.
Nee, es ist schon viel, wenn man von den Stammspielern, also 7% der 11 Stammspieler.
Was ist das in Zahlen ausgedrückt?
6.
Es ist jedes Mal eine wirklich, also der Moment, wo er sein Lachen nicht verkneifen kann, wenn er ihn auf die 7%, das ist typisch Frankfurt. Das ist so Wahnsinn. Grüße an Albert.
Hervorragend. Ich kannte es nicht. Ich war einer der wenigen, der diesen Ausschnitt nicht kannte. Aber jetzt, hervorragend. Dann hören wir mal, was er uns mitgebracht hat, Albert Staudt.
Gude, ihr Wettbrötchen, hier ist euer Roggenbrötchen, Albert Staudt. Ja, am Wochenende kommt der VfL Bochum zu uns ins Waldstadion und gegen Mannschaften, die unten drinne sind, ja, da tun wir uns ja grundsätzlich immer busy schwer. Und ich glaube, das wird eigentlich auch wieder der Fall sein jetzt am Wochenende. Aber aber sage ich, wir haben da ja zwei Jungs vorne drinne, die einen brutalen Lauf haben. Und grundsätzlich, glaube ich, sind wir ein ganz anderes Team als in den letzten Jahren. Also von daher glaube ich mal, wenn Mamouche und Ekitike, wir fangen mal vorne an, wenn die von Anfang an spielen, dann werden die Jungs da die Abwehr schwindlig spielen mit ihrer individuellen Qualität. Das hat man jetzt im Pokal auch schon wieder gesehen. Mamouche kommt rein, auch wieder sensationelle Ballführung auf engstem Raum und dann haut der das Ding da unter den Giebel brutal. Also von daher glaube ich, wenn wir so spielen wie im Pokal jetzt gegen Gladbach, dann sollte da nichts anbrennen. Tja, kommen wir doch mal zur Defensive. Wir überspringen das Mittelfeld. Und da fällt mir natürlich direkt Tert ein. Hast du Scheiße am Fuß? Dann hast du Scheiße am Fuß. 3 Tage nach seiner gelb-roten Karte. Ja, die dann auch zur Sperre geführt hat. Der wird ja gegen Bochum dann nicht spielen können. Deswegen holt er sich die rote Karte ein. Wahnsinn. Naja, gut. Also, für ihn würde ich auf jeden Fall in der Zentralen mit Schutter und Koch spielen und für ihn dann, für Tert dann Brown spielen lassen. Der hat das überragend gemacht, finde ich. Abgeklärt, war mutig, keine Angst gehabt in den Zweikämpfen, hat sich da super durchgesetzt über die linke Seite. Also, ich würde ihn direkt wieder spielen lassen und sogar den Vorzug geben vor Nkunku. Der ist mir zu verspielt und teilweise zu egoistisch, der will dann zu viel. Und über die rechte Seite würde ich Collins bringen. Der hat sein Ding auch richtig gut gemacht, finde ich. Also Viererkette auf jeden Fall beibehalten. Und das Mittelfeld würde ich auch so beibehalten. Also von daher, das wäre meine Aufstellung. Und von daher mein ganz klarer Tipp. Das Ding geht 4-0 aus für uns. Und Trappo ist auch mal froh, dass er nochmals 2-0 spielt. Menes, bis denne. Tschö, tschö.
Jo, vielen, vielen Dank. Das war ja ein ausführlich beschriebenes Tagesgericht. Das ist, wenn du in die Sterneküche gehst und das Gericht kommt, dass dir dann erstmal alle Komponenten erklärt werden, ne?
Ja.
Sie haben hier Butter aus Tibet.
Absoluter Masterkoch.
Ja.
Absoluter Masterkoch. 7% der Würze hat auf jeden Fall funktioniert.
Einen schönen Sendungstitel. 7% Stammspieler.
7% Stammspieler. Ja, sehr gut. Schreibe ich direkt auf. Also, 4-0 gewinnt die Eintracht gegen den VfL Bochum am Wochenende. Ich guck mal gerade. Was haben wir denn hier für Quoten? 4-0 ist ungefähr eine 15er Quote.
Nimmt mit.
Ja, kann man machen. Das ist fast schon eine Straßenscheinquote, wa, Hadi?
Problem an der ganzen Sache ist, ja, gucken wir mal.
Was eine Überleitung.
Morgens 9:30 in Deutschland.
Hör mal zu, Pitschkati Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du tippst, wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top-Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und 3er auf Frankfurt. Pitschkati Materina, mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Viertel, immer Geld in Tasche. 069, also mach hin Pitschko jedna.
Machen wir. Was hast du uns mitgebracht?
Ich bin im Breisgau gelandet. Hätte ich das vorher natürlich mit dem Chor gewusst. Der Typ hat sich absolut unsympathisch gemacht. Ich habe mir das eben gerade angeguckt. Der hat sie nicht mehr alle. Der hat einen Knacks. Nichtsdestotrotz sage ich, dass Mainz in Freiburg gewinnt. Eine Quote zwischen 5 und 5,20. Das könnt ihr dann bei den Freunden von den Wettfreunden checken. Ich sag, Mainz gewinnt in Freiburg. Eine 5er-Quote. Mainz sieht meines Erachtens eigentlich immer gut aus in Freiburg. Und ja, reicht auch langsam mit Freiburg da. Sonntag.
Reicht?
Ja, reicht. Die sind okay. Ja auch schon wieder richtig gut dabei und reicht langsam mit denen. Und ja, Sonntag, Mainz gewinnt in Freiburg. 5er-Quote. Schmeckt auf jeden Fall.
Okay. Dann machen wir das. Und dann haben wir eigentlich nur noch unsere Rubrik 4 Köpfe übrig. Und ja, würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Ich gucke mal, ob ich es jetzt richtig gedrückt kriege und das Gemischte jetzt abgespielt wird. Drückt mir mal die Daumen.
Man muss parteiisch sein und ja. Nicht hier ja. Einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Ich glaube, ich weiß.
Wir haben 100 Leute gefragt.
Alles okay?
Es funktioniert.
Hey. Voll, Junge.
Mann.
War ist, super.
Ist das was?
Ist das was? Ja,
ist das was?
Ja, macht schon Eindruck.
286 Folgen hat gedauert.
Jawohl.
Jawohl. Jetzt ist es soweit. Ha. Gut. Wir haben unseren Hörern natürlich auch ein Spiel angeboten, Basti. Und wie sieht's da aus?
Ja, ihr kennt das von uns. Wir geben euch immer das Top-Spiel. Das lassen wir euch immer über. Und das ist unserer Redaktionskonferenz nach diese Woche Kiel gegen Heidenheim. Bundesliga Prime tatsächlich. Ich bin ja ein großer Kiel-Fan.
Ich merke das. Es wird auch jetzt tatsächlich von Woche zu Woche wird es anstrengender mit dir und Kiel. Hast du jetzt einen Zweitverein?
Ja, bin Kiel-Fan geworden. Läuft gerade nicht gut bei uns.
Das sehen auch die Hörer so. SGE und Holstein, you never walk alone.
Genau so.
Freundschaftsfeier. Aber schon ein Weihnachtsgeschenk für den Basti.
Ich freue mich, wenn Kiel hierher kommt.
Der Adlerstorch.
Im Waldstadion spielt und vorm Spiel die Spielschals angeboten werden für 5 €. 5 €. Schal, 5 €. Da greife ich aber zu, Alter.
Aber bitte. Könntest du dir nicht irgendwie so, keine Ahnung, 2 Vögel auf die Schulter machen? Einen Storch und einen Adler? Die sich vielleicht so die Flügel reichen?
KI wird das schon. Ja. Gut.
Okay.
Aber ich habe gesagt, bei uns läuft es nicht gut. Das sehen die Hörer auch so. Sehr deutlich. 55% gehen hier von einem Auswärtssieg von Heidenheim aus. Ja. Was ehrlich gesagt für Heidenheim spricht, dass die Leute Heidenheim einfach ernst nehmen und respektieren und das vollkommen zu Recht auch. Was ich immer noch krass finde. Ich komme darüber nicht hinweg.
Wahnsinn. Okay, also unsere Hörer sagen, Heidenheim gewinnt bei Kiel. Ich gehe kurz in die zweite Liga. Düsseldorf spielt am Freitagabend bei Preußen Münster und hat eine 2er-Quote. Leute, das ist ähnlich wie Hoffenheim gegen St. Pauli. Das ist zu hoch. Düsseldorf sollte bei Preußen Münster keine Probleme haben. Wenn doch, dann sollte man die Spiele der bisherigen Saison vielleicht ein bisschen anders bewerten. Aber ich sehe das nicht. Wird ein deutlicher Sieg für Fortuna Düsseldorf. Und sie werden ihre Tabellenführung weiter verteidigen. Freitagabend 18.30 Uhr Fortuna Düsseldorf gegen Preußen Münster in Münster. Mein Geld liegt auf der Fortuna. Hadi, was hast du dabei?
Eigentlich war ich auch in Kiel. Aber ich glaube, ich habe einfach vorher nicht zugehört, habe mich aber jetzt einfach mal umentschieden und sage, dass beim Spiel Dortmund gegen Leipzig über 3,5 Tore fallen und ich hoffe, dass Nuri Sahin danach, ja, ich glaube, in Dortmund sind die Tage für ihn relativ schnell gezählt.
Er hat auf jeden Fall nicht mehr viel Zeit, oder?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, vor allem das Problem, beziehungsweise glaube ich, dass die Bosse in Dortmund ihm weiterhin noch ein bisschen Zeit geben müssen, weil sie sich so sehr dafür eingesetzt haben, ihn zu kriegen und den Terzic da vom Hof gejagt haben. Ganz, ganz schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass in dem Spiel Tore fallen, viele Tore fallen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Tore für die anderen fallen, statt für die Dortmunder da. 2er-Quote zwischen 2 und 2,10. Auch das könnt ihr bei den Brüdern von den Wettfreunden checken. Und ja.
Das ist das Abendspiel am Samstag, ne?
Das ist das Abendspiel, ja, 18:30, genau.
Alles klar. Alright. Und dann fehlt noch Basti.
Ich sage unter dem frischen Eindruck, den ich gestern Abend gewinnen konnte, dass Borussia Mönchengladbach weiter Probleme bekommen wird, gerade gegen Werder Bremen, die ja einigermaßen gut drauf zu sein scheinen, weil hier kriege ich eine 3,3er-Quote für den Auswärtssieg von Bremen in Gladbach und das nehme ich safe mit, weil ich bei Gladbach auch davon ausgehe, dass es sein könnte, dass der Trainer nicht mehr da ist, wenn Weihnachten anfängt.
Ja, Bremen ist für mich deutlich stärker, als ich erwartet habe, muss ich ehrlich sagen.
Damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet, nee. Ehrlich gesagt.
Also Bremen war für mich so ein Kandidat. Ja gut, sie werden nicht absteigen, aber es wird irgendwas 11 bis 14.
Ja, genau. So eine stabile Augsburg-Saison.
Ja, da hätte ich die eingeordnet, aber sehr starker Start von Werder und ja, Kudos. Gut, liebe Freunde, dann werden wir euch jetzt in den Tag der Terrorclowns entlassen. Solltet ihr heute Abend Süßigkeiten sammeln gehen, von mir gibt's nix. Ihr könnt an St. Martin wiederkommen. Hallo, wo sind wir denn? Gibt kein Halloween. So.
Gut, dass du das geklärt hast.
Musst du noch raus. Ja, weil hier mein ganzer Freundeskreis, nee, ich muss erst mit den Kindern Süßigkeiten sammeln gehen. Nix. Gib es nicht. Hier wird die Tür nicht aufgemacht.
So. Ehrlich gesagt, es provoziert selbst mich jetzt,
ja, nach Köln zu fahren. Dafür, ich weiß.
Nach Köln zu dir nach Brühl zu kommen.
Ja. Ich bin einfach nicht da.
Aus Boshaftigkeit.
Ich bin nicht
zu
da.
Zu klingeln.
Ich bin nicht da.
Gib mir meine scheiß Süßigkeiten.
Nein. Nein, gibt nix. Das Problem ist natürlich.
Mein Aufruf von mir klingelt alle bei Axel.
Das Problem ist, natürlich ist das gelogen. Natürlich haben wir hier Zeugs für die Nachbarskinder da, weil die Kinder können doch nichts dafür. Natürlich kriegen die was. Aber es geht mir auf den Keks.
Klingelt alle bei Axel.
Nein, ich bin nicht da. Sie können klingeln, wie ihr wollt.
So. Dann klopft. Die Klingel da
sucht halt Axel.
Sucht Axel.
Guck, wo er ist.
Da gibt Süßigkeiten.
Und zwar nur die guten.
Hier. Gibt Süßes oder Saures, egal.
Ja, es gibt Smarties und es gibt hier diese Minis von hier Snickers, Twix und so weiter. Es gibt nur die guten Sachen für die Pants.
Was sagen die Kinder, wenn die bei dir klingeln?
Gar nichts. Stehen vor der Tür und sagen Süßes oder Saures. Irgendwie so.
Süß, okay, die sagen aber was. Okay.
Ja, aber bei uns ist tatsächlich, weil der St. Martinszug geht hier auch vorbei am Haus, da ist schon deutlich mehr los. Also dann kommen die Kinder auch schon klingeln und dann wird gesungen und bla. Das ist schon hier noch deutlich mehr.
Das wäre ja genau was für mich.
Jo, du bist aber auch keine 7 mehr.
Nein, das wäre genau was für mich in dem Sinne, dass ich Leute habe, die bei mir vom Haus, also dass die bei mir klingeln die ganze Zeit. Da würde ich schon sauer werden. Und dann singen die noch was.
Ja.
Und dann muss ich denen auch noch was geben. Spätestens beim dritten Kind würde ich umgehalten werden, sagen. Digga, hier nimm deine Süßigkeiten, du brauchst nicht singen.
Ja, aber das ist doch Teil des...
Lass doch einfach...
Das ist doch
manche
Teil
haben doch einfach
Folklore.
So eine Schüssel
von...
Ja, manche haben
da
doch
muss
so eine
ich aber
Schüssel
die ganze Zeit da stehen und mir das anhören.
Ja, Basti, aber es sind doch Kinder. Ist das denn so schlimm?
Beim ersten vielleicht nicht, beim zweiten... Ab dem dritten, ja. Die Songs habe ich alles schon gehört.
Sing doch was anderes.
Singen wir mal was Geiles.
Oh, apropos singen, muss ich gerade noch erzählen. Die Pet Shop Boys sind 50 geworden.
Geil.
Und haben zur Feier ihres 50-jährigen Jubiläums ein Teeservie rausgebracht. Und da dachte ich, oh, schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden, den ich kenne, der großer Pet Shop Boys Freund ist. Gehe auf die Homepage und auf den Merch Shop der Pet Shop Boys. Zwei Tassen, zwei Untertassen und eine Kanne, eine Teekanne. 450 Pfund!
Was?
Alter Verwalter!
Was?
Jo!
450
Pfund!
Was?
Ja. Habe gedacht, gut. Ja, Dynamic Pricing.
Dynamic Pricing, ja.
Oh Mann. So.
Das ist tatsächlich ein Virus geworden, Dynamic Pricing, ey.
Gab's das nicht bei der WWE jetzt auch, hatte ich irgendwie gelesen?
Marvin und ich haben mal nur mal reingelunzt, was Tickets kosten würden für WrestleMania in Las Vegas. Ganz vergessen, ne?
Wo sind wir da? Dynamic.
Also, wir haben ja letztes Jahr irgendwie pro Veranstaltung 250 Euro pro Person gezahlt, was schon viel war, aber es war dann am Ende okay.
Ja.
So auch für die Sitze. Jetzt hätten wir wirklich schlechtere Plätze gehabt und hätten 1600 Euro pro Person für beide Tage gezahlt.
Okay, das ist viel Geld.
Ja, und das ist halt im Endeffekt nicht der Preis von den Karten, sondern das ist einfach, wie gesagt, jetzt willkürlich geworden. Ja. Also es gibt keine Kategorien mehr, wo du weißt, okay, ich nehme eine schlechte Kategorie, weil die kostet weniger. Nee, es kommt jetzt nur darauf an, wie viele Leute wollen diese Tickets haben und dementsprechend viel kosten die. Das ist schon asozial. Also dass es keine festen Preise mehr für Kategorien gibt, ist schon richtig ekelhaft.
Ja, hoffentlich schießen sie sich damit selbst ins Knie.
Ja, das Problem ist, das wird nicht passieren.
Ja, genau. Es gibt halt so viele Leute, die die Karten dann doch kaufen. Viele Grüße an uns. Alle, die an uns, genau. Ich wollte es anders ausdrücken. Ich wollte sagen, viele Grüße an alle, die ich im August in Edinburgh sehe. Ja. Bin sehr gespannt. Gut. So, wir müssen Feierabend machen. Ich muss nämlich jetzt mein Auto ins Autohaus bringen und muss mich danach auf den Abend vorbereiten.
Du musst dein Auto ins Haus bringen.
Ins Autohaus bringen.
In diesem Sinne, yalla Omar Marmouche.
Tschö.
Knack hat's gemacht.